Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach monatelangem Streit hat die Bundesregierung den Gesetzentwurf zur Grundrente beschlossen. Vom nächsten Jahr an sollen etwa 1,3 Millionen Bezieher kleiner Renten einen Aufschlag bekommen, unter bestimmten Bedingungen. Nicht geprüft werden soll das Vermögen möglicher Grundrentenbezieher, wohl aber ihr Einkommen. Gewerkschaften und Sozialverbänden gehen die Pläne nicht weit genug, die Arbeitgeber lehnen sie ab. Hier zunächst ein Überblick.
Anders als der Name nahelegt, ist die geplante Grundrente keine feste Summe, die alle bekommen. Es geht um individuelle Zuschläge für Menschen mit einer niedrigen Rente. Anspruch darauf haben alle, die mindestens 33 Pflichtbeitragsjahre hinter sich haben, durch Arbeit, Kindererziehung oder Pflegetätigkeit. Der volle Zuschlag von 404,86 Euro ist nach 35 Beitragsjahren möglich. Voraussetzung dafür: Man muss im Schnitt mehr als 30% des Durchschnittseinkommens verdient haben, aber weniger als 80%. Den vollen Grundrentenzuschlag können außerdem nur diejenigen erhalten, deren monatliches Einkommen als Rentner bei maximal 1.250 Euro, bei Paaren bei 1.950 Euro liegt. Rentner, die höhere Einkommen haben, können aber niedrigere Zuschüsse bekommen. Kapitalerträge werden dabei angerechnet. Eine Überprüfung von Ersparnissen oder Immobilien soll es aber nicht geben. Die Grundrente muss niemand beantragen. Die Rentenversicherung soll sich durch einen automatischen Datenabgleich mit dem Finanzamt darum kümmern. In Kraft treten soll die Grundrente am 1. Januar 2021. Die Bundesregierung geht davon aus, dass bis zu 1,3 Millionen Menschen davon profitieren, vor allem Frauen und Ostdeutsche.
Hier präsentieren sich lauter Gewinner, drei Minister, eine Botschaft. Nach monatelangem Ringen, die Grundrente kommt, die Lorbeeren werden verteilt, zuerst die SPD.
Das ist ein großer sozialpolitischer Meilenstein, die größte Sozialreform wahrscheinlich dieser Legislaturperiode. Es ist ein Erfolg aber vor allen Dingen für die Menschen, die jeden Tag hart arbeiten, die den Laden, unser Land am Laufen halten.
Der CDU war wichtig, dass die Bedürftigkeit überprüft wird.
Es ist gelungen, in den Verhandlungen die Zielgenauigkeit weiter zu verbessern, indem wir eben sicherstellen, dass es auch eine umfassende Einkommensprüfung gibt, dass insbesondere auch Auslandseinkünfte und Kapitaleinkünfte umfassend mit berücksichtigt werden.
Kritik daran kommt von der Rentenversicherung und aus der Wirtschaft. Die Überprüfung der Einkommen sei zu bürokratisch.
Der jetzige Vorschlag zur Grundrente würde die Rentenversicherung überfordern. Die Rentenversicherung hat deshalb zu Recht auf die administrativen Probleme hingewiesen, wie auch der Normenkontrollrat. Und die Politik ist gut beraten, diese Bedenken ernst zu nehmen und darauf zu reagieren.
Zu viel Bürokratie, zu viel Aufwand bemängelt auch der Sozialverband VdK.
Dass es doch eine Einkommensprüfung gibt, war natürlich nicht unser Wunsch, weil wir sehen ja jetzt auch, das macht es komplizierter. Aber erstmal ist wichtig, dass wirklich Menschen mehr Geld im Portemonnaie haben, die eingezahlt haben, die lange eingezahlt haben, und darum geht's.
Der Wirtschaftsflügel der Union fordert, die Grundrente nicht dauerhaft aus Steuermitteln zu finanzieren.
Die Finanzierung ist nicht geklärt. Es war abgemacht, dass es eine Finanztransaktionssteuer gibt auf europäischer Ebene. Die sehe ich nicht.
Teile der Union fordern deshalb im parlamentarischen Verfahren Nachbesserungen beim Datenabgleich und bei der Finanzierung.
Neben der Grundrente hat das Kabinett auch ein Maßnahmenpaket gegen Hasskriminalität im Internet auf den Weg gebracht. Vorgesehen sind unter anderem höhere Strafen für Drohungen und Beleidigungen im Netz. Außerdem sollen soziale Netzwerke wie Facebook oder Twitter verpflichtet werden, Posts wie Volksverhetzungen dem Bundeskriminalamt zu melden. Kritiker warnen in diesem Zusammenhang vor Gefahren für den Datenschutz.
Mutmaßliche Rechtsterroristen, am Freitag festgenommen. Sie sollen Anschläge geplant haben auf Politiker, asylsuchende Muslime. Auch das Attentat von Halle und der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke. Hass, der tötet. Angefeuert über digitale Medien. Die Bundesregierung will öffentliche Hassäußerungen nun schärfer bestrafen.
All diejenigen, die im Netz bedrohen, die im Netz hetzen, die Straftaten begehen, die müssen wissen, das kann Konsequenzen haben und das wird auch Konsequenzen haben.
Morddrohungen sollen künftig mit bis zu 3 Jahren Haft bestraft werden. Beleidigungen mit bis zu 2 Jahren. Wer Kommunalpolitiker verleumdet, dem sollen bis zu 5 Jahre Haft drohen. Das gilt bereits bei Bundes- und Landespolitikern. Mit in der Pflicht die sozialen Netzwerke. Sie müssen in Zukunft bestimmte Hasspostings, etwa Volksverhetzung, aber auch Mord- und Vergewaltigungsdrohungen nicht nur löschen oder sperren, sondern zudem an eine zentrale Stelle beim Bundeskriminalamt melden. Sonst drohen hohe Bußgelder. Kritik von Datenschützern, aber auch denen, die sich um Opfer kümmern.
Wenn man zum Beispiel den Straftatbestand Volksverhetzung nimmt, wenn man da verschiedene Juristen fragt, was sie darunter verstehen, verstehen die völlig verschiedene Dinge darunter. Also das heißt, es ist kompliziert. Und wenn ich mir vorstelle, dass jetzt private Unternehmen als Instanz vorgeschaltet werden, um eben diese Inhalte dann vorzusortieren für die Strafverfolgung, erscheint mir das wirklich nicht praktikabel.
Im Bundesjustizministerium rechnet man mit 250.000 Meldungen pro Jahr. Im Bundeskriminalamt soll es dafür 300 neue Stellen geben. Dass das BKA auf Verdacht von den sozialen Netzwerken große Mengen an Nutzerdaten bekommen soll, beunruhigt Datenschützer und Digitalpolitiker der Opposition. Wenn keine Straftat festgestellt wird, werden die Daten wieder gelöscht, entgegnet die Bundesjustizministerin. Das könnte aber dauern.
In Thüringen ist auch 3,5 Monate nach der Landtagswahl keine Regierungsbildung in Sicht. Die Parteien ringen weiter um einen Ausweg aus der Krise, nachdem der Versuch scheiterte, eine Übergangsregierung unter der früheren Ministerpräsidentin Lieberknecht zu bilden. Die CDU-Politikerin hatte ihre Bereitschaft zurückgezogen, weil sich CDU, Linkspartei, SPD und Grüne nicht auf einen Zeitplan für Neuwahlen verständigen konnten.
Der Plenarsaal im Thüringer Landtag verwaist. Seit Tagen finden die Debatten nicht mehr im Plenum, sondern hinter verschlossenen Türen statt. Die Suche nach einem Ausweg aus der Regierungskrise wird von Tag zu Tag verzwickter. Besonders nachdem Christine Lieberknecht einen Rückzieher gemacht hat. Ich war bereit, als Ministerpräsidentin einer Übergangsregierung zur Verfügung zu stehen. Damit hätte der gordische Knoten durchschlagen werden können. Allerdings ließ sich die Kernfrage, ob es früher oder später Neuwahlen gibt, nicht klären. Deshalb habe ich mein Angebot zurückgezogen. Mehr noch, Lieberknecht empfiehlt der Thüringer CDU-Fraktion Ramelow aktiv zu unterstützen, um stabile Verhältnisse herzustellen. Die Verhandler stehen trotzdem wieder am Anfang. Für die Linke gibt es 2 Möglichkeiten.
Das eine ist, eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung mit Bodo Ramelow zu stützen. Die Variante, die uns lieber ist, ist natürlich schnelle Neuwahlen.
Doch die könnten der CDU schwere Stimmverluste bescheren. Also doch einen linken Ministerpräsidenten mitwählen? Das verbietet bisher ein vom Bundesparteitag verabschiedeter Unvereinbarkeitsbeschluss.
Dass die ganze Republik auf dieses Land schaut und alle verzweifeln und sagen, was machen die? Kommt es konkret dann bei der CDU und wie unverantwortlich sind die? Diese Frage löst sich nicht auf, solange wie diese Welten eines Beschlusses und die Lebensrealität, so wie sie Wähler sie geschaffen haben, nicht übereinstimmen.
Möglich, dass zur Lösung dieses Dilemmas auch die Lösung vom Parteitagsbeschluss nötig wird. Spätestens Freitag bis Mitternacht soll ein Ergebnis auf dem Tisch liegen.
Der Handelskonzern Metro hat seine angeschlagene Tochter Real verkauft. Die Supermarktkette hatte zuletzt tiefrote Zahlen geschrieben und soll nun zerschlagen werden. Ein Finanzinvestor hat den Zuschlag bekommen und will einen Großteil der mehr als 270 Filialen weiterverkaufen. Etwa 30 Standorte sollen geschlossen werden, unklar ist welche. Mehr als 30.000 Mitarbeiter bangen um ihre Jobs. Wettbewerbsbehörden müssen dem Verkauf noch zustimmen.
Noch gehen bei Real die Kunden ein und aus. Doch schon bald könnte hier Schluss sein. Der Verkauf der Real-Filialen ist beschlossen. Überraschend kommt das Ganze nach Ansicht von Experten nicht. Der Metro-Konzern habe jahrelang die falsche Strategie gefahren.
Das Grundkonzept von Real ist, wie der Slogan ja auch schon sagt, einmal hin, alles drin, ein sehr, sehr breites Sortiment an Lebensmitteln und Nicht-Lebensmitteln zu führen. Und diese Mixtur hat von vornherein bei Real nie so richtig funktioniert. Man war in keinem der Bereiche, die man anbot, wirklich marktführend und wirklich wettbewerbsfähig.
Nun steht die Supermarktkette vor der Zerschlagung. Von den 276 Filialen sollen nur 50 unter der Marke Real weitergeführt werden, mindestens 2 Jahre lang. Der Großteil der anderen Supermärkte soll an Mitbewerber verkauft werden. Rund 30 Standorte könnten geschlossen werden.
Wir werden mit diesem Konzept, was jetzt verabschiedet worden ist, einen Großteil an Beschäftigungssicherung hoffentlich ermöglichen. Es wird sicherlich auch Entlassungen geben müssen.
Die Entlassungen würden vor allem Mitarbeiter in den Filialen betreffen, die geschlossen werden. Verdi befürchtet, dass am Ende etwa 10.000 Arbeitsplätze auf der Kippe stehen. Die Sorgen bei den Mitarbeitern sind groß. Sie hatten bereits am Freitag lautstark bei der Metro-Hauptversammlung in Düsseldorf protestiert.
Der türkische Präsident Erdogan hat erneut mit einem Militärschlag gegen die syrische Armee in der Region Idlib gedroht. Eine Offensive sei nur noch eine Frage der Zeit. Zuvor waren Gespräche mit Russland gescheitert. Moskau und Ankara unterstützen in Syrien unterschiedliche Konfliktparteien. Russland ist auf der Seite von Machthaber Assad. Die Türkei unterstützt syrische Rebellen. Hilfsorganisationen forderten ein Ende der Kampfhandlungen und wiesen auf das Leid der Flüchtlinge hin. Nach UN-Angaben haben seit Anfang Dezember etwa 900.000 Menschen das umkämpfte Gebiet verlassen. Die EU-Kommission hat Pläne vorgelegt, wie sie den technologischen Anschluss an Staaten wie die USA oder China finden will. Im Mittelpunkt der Digitalstrategie steht ein regerer Datenaustausch innerhalb Europas und die stärkere Nutzung von künstlicher Intelligenz. Diese könne auch der Medizin und dem Klimaschutz dienen. Kommissionspräsidentin von der Leyen betonte, entscheidend sei die vertrauenswürdige Anwendung künstlicher Intelligenz.
Das ist nicht Captain Future, das ist Ursula von der Leyen. Doch auch die Kommissionspräsidentin sucht die Zukunft. Derzeit dominieren amerikanische und chinesische Konzerne, doch mit ihrer neuen Digitalstrategie will die EU aufholen. Bei künstlicher Intelligenz und Programmen wie diesen, die helfen, Tumore zu identifizieren. Künstliche Intelligenz ist eine große Chance für Europa. Wir wollen diese Innovation bei uns. Wir wollen unsere Unternehmen und Forscher ermutigen, sie zu entwickeln. Doch lassen sich Google und Facebook überhaupt noch einholen? Firmen, die schon seit Jahren massenhaft persönliche Daten sammeln, die Basis für künstliche Intelligenz? Um den Rückstand aufzuholen, soll helfen, was auf diesen Servern liegt. Sogenannte Industriedaten aus Gesundheit, Verkehr oder Landwirtschaft. Die gibt's nämlich auch in der EU schon zuhauf. Die Kommission will, dass Firmen und Forscher sie leichter nutzen können. Zugleich möchte sie sicherstellen, dass auch die schlauesten Maschinen künftig nicht alles allein entscheiden. In heiklen Bereichen sollen Algorithmen staatlich kontrolliert werden. Das gilt vor allem bei Stellenvergaben in Firmen, bei Polizei und Strafverfolgung, bei Gesundheit und Energie. Alles gar nicht so leicht zu durchschauen. Nur eins lässt sich für die Zukunft schon sagen. Es gibt wohl ein paar Algorithmen. Neben dem Kampf gegen den Klimawandel ist die Digitalisierung das wichtigste Projekt der neuen EU-Kommission. Schließlich gilt sie als Schlüssel für unseren künftigen Wohlstand. Die heute vorgestellten Pläne sind ein Startschuss, keinesfalls aber eine Garantie dafür, dass Europa irgendwann mithalten kann mit dem Silicon Valley.
Die Schauspielerin Sonja Ziemann ist tot. Sie starb bereits am Montag im Alter von 94 Jahren. Mit Heimatfilmen hatte Ziemann in den 50er Jahren ihren Durchbruch. So begeisterte sie an der Seite von Rudolf Prack in Schwarzwaldmädel und in Grün ist die Heide ein Millionenpublikum. Später folgten anspruchsvollere Rollen in Kino, Theater und Fernsehproduktionen. Und hier die Lottozahlen. 3, 7, 11, 22, 27, 42, Superzahl 7. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 20. Februar.
Der Süden Deutschlands liegt in den nächsten Tagen unter leichtem Hochdruckeinfluss auf der freundlicheren Seite. Richtung Norden bleibt es windig und wechselhaft. Die Regen- und Graupelschauer im Nordosten ziehen heute Nacht ab, aber von Westen breitet sich neuer Regen aus. Im Bergland fällt teilweise Schnee. Morgen verlagert sich der Regen in die Osthälfte und wird schwächer. Dahinter oft wolkenverhangen, aber meist trocken. Im Süden setzt sich immer mehr die Sonne durch. Gegen Abend im Nordwesten kräftige Regen- und Sturmböen. In der Südosthälfte heute Nacht leichter Frost, sonst 6 bis 0 Grad. In den östlichen Mittelgebirgen morgen 3 bis 4, am Rhein dagegen bis 13 Grad. Auch am Freitag im Süden recht freundlich, sonst unbeständig und sehr windig. Am Wochenende oft nass und gebietsweise stürmisch, im Süden dagegen meist freundlich und es wird dort sehr mild.
Um 22.15 Uhr haben wir diese Tagesthemen für Sie. Humanitäre Katastrophe im syrischen Idlib, Reportage aus einer Stadt unter Dauerbeschuss und aufs Huhn gekommen, der neueste Trend bei Tech-Managern im Silicon Valley. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.